Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Nichts für Schöngeister. Die geheime Welt der Bestsellerlisten. Ein Feature von Christian Blees.
Ein Kunde, der in eine Buchhandlung kommt oder im Online-Shop stöbert, ist mit zehntausenden Büchern in Buchhandlungen und vielen hunderttausend im Online-Shop konfrontiert. Und die Bestsellerliste gibt eben eine Orientierung über Bücher, die gerade angesagt sind, die sehr viele Leute schätzen und gekauft haben.
Und es gibt auch wirklich Kunden, die den Laden betreten und gleich fragen, wo ist denn ihre Bestsellerwand? Und es ist für uns dann auch tatsächlich sehr praktisch, die Kunden dann dahin zu schicken. Das muss man sagen, ist ein ganz wichtiges Tool zur Orientierung in unserer Buchhandlung.
Der Buchhandel ist ganz extrem, weil sich der Buchhandel auf ganz, ganz wenige Bücher konzentriert. Also 1% der in Deutschland angebotenen Buchtitel machen 50% des Umsatzes aus. Und der überragende Großteil, fast 90% der derzeit erhältlichen Bücher, schaffen keine 100 Stück zu verkaufen.
Also es ist völlig egal, was Sie als Verlag machen. Ob es ein Bestseller wird, das entscheidet der Kunde draußen.
Ein ganz normaler Verkaufstag an der Kasse einer großen Buchhandlung. Innerhalb weniger Minuten wandern Bücher aller möglichen Sparten über die Ladentheke. Von Romanen und Krimis über politische Sachbücher und Biografien bis hin zu Ratgebern oder Graphic Novels. Rund 2,5 Millionen Titel sind in Deutschland lieferbar. Pro Jahr kommen etwa 70.000 Neuerscheinungen hinzu. Wie da nur den Überblick behalten? Was davon lohnt sich zu lesen?
Diese persönlichen Empfehlungen, diese Kärtchen, die wir in den Büchern haben, die sind tatsächlich echt.
Ute Bauer, Leiterin der Hugendubel-Filiale im Berliner Bezirk Steglitz. Zu dem Unternehmen gehören bundesweit rund 150 Niederlassungen.
Jeder Buchhändler, der ein Buch gelesen hat und davon begeistert ist, kann in ein Buch so ein Kärtchen stecken. Und auch wenn es ein ganz altes Buch ist, das der vielleicht für sich gerade irgendwie neu entdeckt hat, dann bestellen wir davon einen Stapel, stecken dieses Kärtchen in diese Bücher und die Kunden nehmen das gerne an. Und es gibt inzwischen auch, das kann man ja an der Schrift oft erkennen, welcher Mitarbeiter so ein Kärtchen geschrieben hat, es gibt dann tatsächlich schon Kunden, die bestimmten Mitarbeitern folgen.
2021 wurden in Deutschland 273 Millionen Bücher verkauft, verteilt auf lediglich rund 1 Million verschiedene Titel. Diese Zahlen machen vor allem eines deutlich. Für das tägliche Geschäft spielen die persönlichen Tipps eines Buchhändlers oder einer Buchhändlerin eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind die Bestseller. Titel, die sich 100.000 oder gar millionenfach verkaufen. Filialisten wie Hugendubel, Thalia und Co. haben in ihren Läden dafür eigens auffällig gestaltete Regale installiert.
Bei uns in den Hugendubel-Buchhandlungen wird jeden Donnerstag die Bestsellerwand aktualisiert. Wir bekommen dann über unsere Computersysteme die neuen Plakate zugeschickt, die wir uns dann auf unseren Farbdruckern ausdrucken, damit es eben auch hübsch aussieht. Und dann gibt es dazu eine Liste, anhand derer wir die Wand neu bestücken, sodass wir dann fürs Wochenende immer die aktualisierten Listen zeigen können. Und dann gibt es auch wirklich Kunden, die den Laden betreten und gleich fragen, wo ist denn ihre Bestsellerwand? Und es ist für uns dann auch tatsächlich praktisch, die Kunden dann dahin zu schicken. Das muss man sagen, ist ein ganz wichtiges Tool zur Orientierung in unserer Buchhandlung.
Die ersten Bestsellerlisten für Bücher wurden Ende des 19. Jahrhunderts nahezu zeitgleich von zwei Fachzeitschriften in Großbritannien und den USA veröffentlicht. In Deutschland war es 1927 die Wochenzeitung Literarische Welt, die als erste Publikation eine Aufstellung über die meistgekauften Bücher abdruckte. Heutzutage gilt die Buch-Bestsellerliste des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel als bekannteste ihrer Art in unserem Sprachraum. Erstmals veröffentlicht wurde sie 1961.
Man wollte natürlich wissen, worüber sich die Leute gewissermaßen, über welche Sachthemen sie sich informieren und auch, was gelesen wird.
Thomas Wilking, Chefredakteur des Fachmagazins Buchreport. 1971 hat der Spiegel das Branchenfachblatt damit beauftragt, die Verkaufszahlen zusammenzutragen und in Bestsellerlisten zu übertragen. Als Grundlage dienten die Angaben von rund 500 repräsentativ ausgewählten Buchhandlungen.
Man hat im Grunde genommen da ja so einen gewissen Einblick in die Gesellschaft, wenn man weiß, was die Leute lesen. Das ist so ähnlich, wenn man irgendwo in eine Wohnung kommt und sieht, was da im Bücherregal steht. Das war ja so ein bisschen die Ursprungsintention, um sich da auch letztlich ein gesellschaftliches Abbild anhand von Buchbestsellerlisten zu machen.
Seit 2015 hat der Buchreport das Sammeln der Verkaufszahlen an das Baden-Badener Marktforschungsunternehmen Media Control übertragen. In einer offiziellen Mitteilung heißt es:
Die Bestsellerlisten werden durch elektronische Abfrage in den Warenwirtschaftssystemen buchhändlerischer Verkaufsstellen aus 6.550 stationären und E-Commerce-Verkaufsstellen in Deutschland ermittelt. Die Verkaufsstellen umfassen Sortimentsbuchhandel, Online-Shops, Bahnhofsbuchhandel, Kauf- und Warenhäuser sowie Nebenmärkte, unter anderem Elektrofachhandel und Drogerieketten mit Medienangebot. Jeweils am Montagmittag werden die vorliegenden Verkaufsdaten der Vorwoche ausgewertet.
Ursprünglich war die Spiegel-Bestsellerliste unterteilt in die Segmente Belletristik und Sachbuch. 1980 wurden die Hardcover-Hitparaden durch separate Taschenbuchübersichten ergänzt. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Spiegel-Bestsellerlisten hinzu, unter anderem für Hörbücher, Jugendliteratur und Ratgeber. Für Verlage, deren Titel es in die jeweiligen Top 20 schaffen, sind die Verkaufscharts ein wichtiger Gradmesser.
Durch die Bestsellerlisten sehen Sie, dass Ihre Bücher verkauft werden oder nicht verkauft werden. Das heißt, Sie können danach auch disponieren. Wenn ein Titel auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, schaut man tunlichst, ob noch genug am Lager ist oder ob man bestellt. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und der Verlag, ein weiterer Punkt, wirbt damit, dass ein Buch ein Spiegel-Bestseller ist, um eben weitere Kunden zu animieren, auch das Buch zu kaufen. Und aber auch ein Argument, um ein Buch ins Ausland zu verkaufen, wenn das also ein deutscher Autor ist, wo man die Rechte dran hat, um Auslandslizenzen zu verkaufen. Da ist es natürlich ein gutes Siegel, wenn man sagt, das ist ein Spiegel-Bestseller.
Doch die Spiegel-Bestsellerliste ist keine reine Verkaufsstatistik. Andernfalls hätten in den Charts vor allem Koch- und Schulbücher die Nase vorn. Um das auszuschließen, gibt es feste Regeln.
Nicht berücksichtigt werden Nachschlagewerke, Kompilationen, Zusammenstellungen bereits veröffentlichter Texte, Schulbücher, Ratgeber, zum Beispiel Kochbücher, Medizinratgeber, Fitnessanleitungen, Reiseführer, Comics sowie Geschenkbücher und Bildbände. Es muss sich um eine Original- oder deutsche Erstausgabe in gedruckter Form handeln. Kinder- und Jugendbücher werden in der Regel nicht berücksichtigt, wohl aber Bücher, die über die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen hinaus in großem Umfang auch Erwachsene erreichen, sogenannte All-Age-Titel mit der Altersangabe ab 14 Jahre.
Die Spiegel-Bestsellerlisten basieren auf den unbestechlichen Warenwirtschaftssystemen der angeschlossenen Buchverkaufsstellen. Dennoch kann man als Verlag mitunter durch geschicktes Taktieren dafür sorgen, dass es ein eigener Titel in die Top 20 schafft. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn sich das Buch gleichermaßen für die Belletristik wie für die Sachbuch-Hitparade eignet. Das ist etwa bei einer erzählenden Biografie der Fall, die der Verlag womöglich eher für die Warengruppe Sachbuch anmeldet. Denn um hier auf einem der oberen Plätze zu landen, müssen deutlich weniger Exemplare verkauft werden als im Bereich der Belletristik.
Wir prüfen das aber auch nochmal, also weil Verlage manchmal Bücher aus unserer Sicht anders einordnen, als wir das, wenn wir das Buch in der Hand haben, machen würden. Also insofern ist das nicht nur eine Knopfdruckgeschichte, sondern wir gucken uns die Bücher auch genau an.
Auch der Veröffentlichungszeitpunkt kann beeinflussen, ob es ein Buch auf die Bestsellerliste schafft. Im eher verkaufsarmen Januar beispielsweise ist das deutlich einfacher als in den Wochen des boomenden Weihnachtsgeschäfts. Denn letztlich ist ein Bestseller nichts anderes als ein Better-Seller, also ein Buch, das sich in einem bestimmten Zeitraum besser verkauft als andere. Eine besondere Form der Bestseller sind die sogenannten Longseller.
Ein Longseller wäre ein Buch, das sich über einen sehr langen Zeitraum sehr gut verkauft.
Elmar Weichselbaumer, Geschäftsführer des Wiener Goldeck Verlages. Weichselbaumer ist außerdem Autor des Buches Bestseller – Insiderwissen für Buchmarketing.
Es gibt vom Spiegel zum Beispiel auch die Jahreslisten, welche Bücher sich im vergangenen Jahr sehr gut verkauft haben. Das würde man dann als Longseller bezeichnen. Es gibt vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels sehr schöne Preise, das Goldene Buch und das Platinene Buch. Das gibt es in Deutschland leider nicht. Da wird dann über den gesamten Zeitraum des Buches werden die Verkaufszahlen gemessen. Also nicht über einen bestimmten Zeitraum, sondern generell, wie viel ein Buch insgesamt verkauft hat. Und ab 50.000 Stück bekommt man dann ein goldenes Buch verliehen. Das wäre dann ein Longseller.
In seinem eigenen Werk zum Bestseller-Marketing präsentiert Elmar Weichselbaumer Daten aus dem Jahr 2018. Damals erschienen auf dem deutschen Buchmarkt knapp 25.000 Romane. Nur 118 davon gelangten auf die Bestsellerlisten. Das war weniger als ein 0,5%. Ein ähnlich drastisches Bild ergibt sich beim Blick auf die reinen Wirtschaftszahlen.
1% der in Deutschland angebotenen Buchtitel machen 50% des Umsatzes aus. Und der überragende Großteil, fast 90% der derzeit erhältlichen Bücher, schaffen keine 100 Stück zu verkaufen.
Dennoch gilt, selbst ein Titel, von dem weniger als 100 Exemplare abgesetzt werden, kann es auf eine Bestsellerliste schaffen. Wenn auch nicht auf die des Spiegel. Wohl aber in die Hitparade von Online-Händlern wie etwa Amazon. Auch der Versandhändler misst die Verkäufe und sortiert die Bücher nach dieser Reihenfolge.
Das Bemerkenswerte ist, dass Amazon das jede Stunde macht. Also nicht jede Woche oder alle 14 Tage wie andere Listen, sondern wirklich jede Stunde wird abgerechnet. Das kann man EDV-technisch natürlich viel einfacher machen, wenn es nur ein einziger Shop ist. Und hat auch für die Autoren dann den reizenden Effekt, dass innerhalb einer Stunde ja nicht so viele Bücher verkauft werden. Und da gibt es dann immer wieder so Geschichten, dass manche Autoren halt ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und innerhalb einer Stunde ein paar 100 Bücher gekauft haben und damit dann Nummer 1 bei Amazon geworden sind. Das geht natürlich, weil innerhalb einer Stunde ja nicht so viel Umschlag passiert wie innerhalb einer ganzen Woche.
Kein Wunder also, dass viele Trainer, Vortragsreisende und Keynote-Speaker damit prahlen, mit ihren Büchern bereits auf der Amazon-Bestsellerliste gestanden zu haben. Die Spiegel-Bestsellerliste sei in dieser Hinsicht deutlich authentischer, sagt Weichselbaumer.
Damit man diese Messungen beeinflusst, wenn das 86% des Buchhandels sind, muss ich wirklich irgendwo 10.000 Bücher im Einzelhandel kaufen. Also das ist wirklich extrem kostspielig. Es gibt Gerüchte, dass das reiche Menschen schon mal gemacht haben. Und wenn man rechnet, ein Buch kostet 20 Euro und der kauft 10.000 Stück, dann sind das 200.000 Euro. Wenn man das macht, dann hätte man die Liste manipuliert. Es ist an sich auch wieder nicht manipuliert, weil diese Bücher ja dann auch tatsächlich gekauft wurden. Also die sind ja dann wirklich über die Theke gegangen.
Die Welt, wie wir sie kennen, steht vor einem dramatischen Klimakollaps. Doch gibt es noch Hoffnung? Lesen Sie jetzt Der neunte Arm des Oktopus. Ein Klimathriller von Spiegel-Bestseller-Autor Dirk Rossmann. Erhältlich im Buchhandel und in allen Rossmann-Filialen.
Im November 2020 gelang Dirk Rossmann ein spektakulärer Erfolg. Der Chef der Drogeriemarktkette landete mit dem Klimathriller Der neunte Arm des Oktopus auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Er hatte sein Buch einfach in den mehr als 2000 eigenen Rossmann-Filialen auffällig präsentiert. Zusätzlich gab es eine aufwendige Werbekampagne.
Es ist vermutlich in der Geschichte des deutschen Buchhandels krasseste Fall von Eigenmarketing, der jemals passiert ist. Die Rechnung ist aufgegangen, das Buch wurde so irre promotet, dass es lange Zeit Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste war. Das zieht natürlich auch nach sich, dass viele Menschen, die sich an solchen Listen orientieren, wiederum das Buch gekauft haben, weil es war ja Nummer 1. Da kommt dann so der Herdentrieb des Konsumenten ins Spiel. Und dadurch ist es längere Zeit dann wirklich auch Nummer 1 geblieben.
Eine entscheidende Rolle beim Verkauf spielt der sogenannte Matthäus-Effekt. Er bezieht sich auf einen Satz aus dem Matthäus-Evangelium, in dem es heißt: Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Übertragen auf den Buchmarkt bedeutet dies: Hat es ein Titel erst einmal in eine Bestsellerliste geschafft, dann bleibt er dort wahrscheinlich eine ganze Weile. Allein die Präsenz des Buchs in den Charts sorgt dafür, dass noch mehr Exemplare verkauft werden. Das gilt nicht nur für den einzelnen Titel, sondern auch für weitere Bücher des Autors.
Wir haben Studien dazu gemacht, inwieweit Bücher von Autoren, die bereits erfolgreich sind, wieder erfolgreich werden. Und da hat sich herausgestellt, dass das zu 90% den Erfolg eines Buches definiert. Wenn es von einem Autor Bücher gibt, dann ist dieser Autor wieder erfolgreich. Nur ganz wenige Erstlingsautoren haben es auf die Bestsellerlisten geschafft. Der Großteil hatte irgendwas zwischen 10 bis 30 Bücher bereits am Markt. Also es ist ein Markt von alteingesessenen Autoren, der von diesen auch belegt wird.
Ein Erstlingswerk als Bestseller ist also eher die Ausnahme. Nur, wie entsteht der erste Verkaufserfolg, der weitere nach sich zieht? Durch teure Werbekampagnen oder cleveres Marketing des Verlags? Kurzum, lässt sich ein Bestseller planen?
Also es ist völlig egal, was Sie als Verlag machen. All das kann immer nur dazu dienen, dass das Buch im Handel in ansprechender Menge draußen liegt und dass Sie einige verkaufsfördernde Maßnahmen ergreifen.
Julia Schade, Programmleiterin des Bereichs Unterhaltung, Belletristik und Sachbuch bei den S. Fischer Verlagen aus Frankfurt am Main.
Aber ob es ein Bestseller wird, das entscheidet der Kunde draußen. Denn ein Bestseller wird nur ein Buch, das ganz, ganz viel Empfehlungen kriegt von den Menschen untereinander, dass sie also hergehen und zu ihrer Freundin sagen, boah, ich habe ein tolles Buch gelesen, das musst du dir auch kaufen.
2016 erschien bei S. Fischer die deutsch-italienische Familiengeschichte Bella Germania von Daniel Speck. Hier funktionierte die Mundpropaganda perfekt. Und die fing bereits im Verlag an.
Im Fall von dem Manuskript von Bella Germania war es so, dass uns das alle wahnsinnig überzeugt hat, der Text, und wir den wirklich ganz, ganz großartig fanden. Und das ist das normale Prozedere, dass wenn viele Menschen im Hause davon überzeugt sind, auch zum Beispiel die Kollegen aus dem Vertrieb, die ja letzten Endes das dann in den Handel bringen müssen, dass man dann irgendwann sagt, ja, das hat das Potenzial, was ganz, ganz Großes zu werden.
Bella Germania entpuppte sich 2016 als das erfolgreichste deutsche Debüt des Jahres. Das Buch hielt sich insgesamt 50 Wochen lang in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. 2 Jahre später sorgte der Matthäus-Effekt dafür, dass es auch Specks Nachfolgeroman Piccola Sicilia in die Spiegel-Charts schaffte und dort 6 Monate lang verblieb.
Bestseller sind für einen Publikumsverlag absolut wichtig. Wenn sie nicht ein paar Autoren und natürlich immer je mehr, desto besser in ihrem Portfolio haben, dann werden sie wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen. Denn Verlage sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir müssen Geld erwirtschaften.
Laut Statistischem Bundesamt haben die rund 3000 Buchverlage in Deutschland zuletzt pro Jahr rund 5 Milliarden Euro umgesetzt. Doch nur wenige Verlage machen ein dickes Geschäft. Mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz verteilen sich auf gerade einmal 60 große Verlagshäuser. Mit anderen Worten, es tobt ein knallharter Konkurrenzkampf.
Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie ein paar durchgesetzte Autoren haben, von denen Sie genau wissen, dass die regelmäßig schreiben. Im Fall von Daniel Speck zum Beispiel ist es so, der schreibt uns alle 2 Jahre ein Buch. Ich habe aber auch Autoren, die schreiben mir jedes Jahr 1 oder sogar jedes Jahr 2. Wo ich mich dann darauf verlassen kann, oder zumindest verlassen kann man sich nie drauf, aber wo ich zumindest halbwegs sicher sein kann, dass die auf die Bestsellerliste kommen, sich da lange halten und entsprechende Verkaufszahlen generieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für einen Verlag, der steht und fällt mit seinen Bestsellerautoren.
Im Gegensatz zur Belletristik, wo immer wieder dieselben Autoren die Verkaufshitparaden dominieren, kommt es auf der Sachbuch-Bestsellerliste häufiger zu Eintagsfliegen. Das sind oft Titel, die einen aktuellen Trend aufgreifen oder ein Thema behandeln, das medial sehr präsent ist. Ein Beispiel sind die Memoiren von Britney Spears. Der US-amerikanische Verlag Simon & Schuster hat sich im Februar 2022 auf einen millionenschweren Vertrag mit dem US-Popstar geeinigt. Britney Spears war zuvor in einen jahrelangen, aufsehenerregenden Rechtsstreit mit dem eigenen Vater verwickelt gewesen. Der Münchner Heine Verlag, wie Simon & Schuster, gehört er zum Bertelsmann-Konzern, nahm 2021 ebenfalls einen angesagten Musikstar unter Vertrag. Dessen Autobiografie erscheint in diesem Frühjahr.
Bei David Garrett waren wir sofort sehr sicher, weil er eine solche Größe im Musikgeschäft ist und auch so viele Altersgruppen anspricht, dass wir gleich überzeugt waren, dass er mit seiner Lebensgeschichte wirklich ein breites Publikum auch erreicht, zumal er sich auch wirklich persönlich sehr, sehr einsetzt für das Buch.
Klaus Fricke, Programmleiter Sachbuch beim Heine Verlag.
Also das ist für ihn, hat das einen ganz hohen Stellenwert. Er hat sehr intensiv auch das Konzept mitentwickelt und ganz viel Input da auch gegeben, was dann auch beispielsweise dazu führt, dass das Buch insofern sehr besonders ist, weil es hat über QR-Codes Zusatzmaterial sozusagen, das man dann als Leser, Leserin des Buches online auch abrufen und ergänzend genießen kann. Und das ganze Konzept mit ihm zusammen, auch als tragende Figur und Promoter seines eigenen Buches, das war natürlich toll.
Ein bekannter Künstlername auf dem Buchcover garantiert aber keineswegs automatisch herausragende Absatzzahlen. So fand etwa die Autobiografie der Singer-Songwriterin Billie Eilish in den ersten 6 Monaten in den USA gerade einmal 64.000 Käufer und das bei 100 Millionen Followern des Popstars auf Instagram. Ihr ebenfalls populärer Kollege Justin Timberlake konnte innerhalb von 3 Jahren gerade einmal gut 100.000 Exemplare seines eigenen Buchs verkaufen.
Bestseller sind, und das nicht nur für einen großen Verlag, sondern für alle Verlage elementar, weil Verlage ticken alle nur über die sogenannte Mischkalkulation. Das heißt, jeder Titel, der sehr erfolgreich wird, trägt einfach einen Gutteil des restlichen Programms mit. Und das ist schon immer so, würde ich sagen. Und ohne Bestseller kann man sich auch dann auch kein breites Programm erlauben.
Also bei Ratgebern ist es ganz anders, das Bestseller-Geschäft. In manchen Fällen plant man es, in manchen Fällen passiert es einfach.
Nicole Schindler, Vertriebs- und Marketingleiterin beim Stuttgarter Verlag Eugen Ulmer. 2018 erschien hier ein Ratgeber mit dem Titel Regrow Your Veggies – Gemüsereste endlos nachwachsen lassen. Das Buch zum Thema Nachhaltigkeit lag voll im Trend und eroberte die Spiegel-Bestsellerliste.
Also wenn der Titel auf der Bestsellerliste steht, also sobald wir es wissen, bestellen wir natürlich die Aufkleber, wir kleben die Aufkleber überall drauf, wir nutzen natürlich marketingseitig überall dieses Label und freuen uns drüber und dann kriegt natürlich dieser Titel auch nochmal einen extra Schwung. Der ist dann mit Sicherheit auch manchmal mehrere Monate auf dieser Liste, manchmal auch nur 2-3 Monate, manchmal länger, aber man kann natürlich davon nicht ausgehen.
Der Literaturforscher Christian Adam hat ein Buch über Autoren, Leser und Bestseller in Deutschland nach 1945 verfasst. Über die Spiegel-Bestsellerliste schreibt er:
Für Aufregung in der Buchbranche sorgte der Spiegel im Dezember 2017 mit der Mitteilung, dass er fortan für die Nutzung seines Spiegel-Logos Gebühren erheben werde. Das solle sowohl für den stationären Buchhandel als auch für die Verlage gelten, die den Hinweis bisher in ihren Werbemitteln oder auf den Büchern gerne einsetzten. Die Diskussion unter den Verlagsleuten im Nachgang brachte auch die Frage auf, wer hier eigentlich von wem profitiere. Die Verlage von der Nutzung des Logos, obwohl sie davon überzeugt sind, die Bestseller, Zitat, Kraft unseres eigenen Contents erst zu schaffen. Oder der Spiegel von seiner breiten Präsenz via Logo im Buchhandel und dessen Medien. Der Streit offenbart vor allem eines. Es handelt sich beim Bestseller um ein Markenprodukt, das in bestimmten Bereichen den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie ein Tempotaschentuch oder ein iPod.
Für saisonale Ratgeber beträgt die Platzierungszeit im Buchhandel, anders als bei Romanen oder Sachbüchern, meist nur wenige Wochen. Darum ist es für Ratgeberverlage wie Eugen Ulmer schwierig abzuschätzen, wie viele Exemplare man drucken sollte.
Man produziert ein Buch, man hat das Gefühl, ah, das könnte ein Bestseller werden, den wollen wir auch groß platzieren. Man geht mit den Kollegen der Filialisten ins Gespräch und fragt natürlich auch die Einkaufsmengen ab. Also wie viel werden sie ungefähr einkaufen? Und dann wird produziert. Wenn wir jetzt angenommen 6.000 Exemplare an einen Filialisten schicken, wir haben 15.000 gedruckt und es kommen 4.000 zurück und der Titel liegt auf einmal wie Blei und es war doch kein so ein guter Bestseller und war echt eine Eintagsfliege, das kann wirklich passieren, dann bleibt man natürlich auf den Büchern sitzen.
Um dieses Worst-Case-Szenario möglichst zu verhindern, schließen größere Verlage mit Ketten wie Thalia, Weltbild oder Hugendubel Jahresverträge ab. Glauben Verlag und Buchhändler an das Potenzial zum Bestseller, planen beide Seiten im Voraus verschiedene Werbemaßnahmen. Das kann ein Platz auf hervorgehobenen Verkaufstischen in den Filialen sein. Oder das ausgewählte Buch wird gut sichtbar im Werbeprospekt der Buchhandelskette erwähnt, der einer Tageszeitung beiliegt. Die Verlage zahlen an die Filialisten Geld und übernehmen so einen Teil der Werbekosten.
Aber es ist natürlich ein sehr teurer Spaß. Also es sind Mengen zwischen 10.000 bis 15.000 Exemplare, die man erstmal rausstellt in den Handel. Und man bezahlt natürlich auch für diese Fläche. Also für diese Tische bei den Filialisten müssen auch mehrere tausend Euro hingeblättert werden, damit man diese Sichtbarkeit auch hat.
Wie das im Einzelnen aussehen kann, erklärt Hugendubel-Filialleiterin Ute Bauer aus Berlin. Bei ihr und auch in allen anderen Niederlassungen des Unternehmens können Verlage sogenannte Thementipps buchen.
Diese Thementipps, die mit Plakaten ausgestellt werden, das sind pro Monat 3 bis 4 Bücher, die wir so präsentieren, die sind tatsächlich mit Werbekostenzuschuss der Verlage versehen. Und da weiß ich halt von den Verlagen, dass sie das zum Teil echt gerne buchen, weil sie damit eben Titel deutschlandweit, vor allem wenn sie es dann nicht nur bei uns machen, sondern vielleicht auch noch bei den anderen Filialisten, dann haben die deutschlandweit eine große Präsentation, können dann an den Bahnhöfen Plakate aufhängen und solche Dinge dann auch tun. Und was ich auch von verschiedenen Vertriebsleitern aus Verlagen gehört habe, ist es für die Verlage eine gute Möglichkeit, gute, junge, unbekannte Autoren auch zu platzieren, die die Buchhändler in der Stückzahl sonst nicht einkaufen würden.
In Deutschland gibt es rund 5.000 klassische Buchhandlungen. Etwa 1.300 davon, also gut ein Viertel, gehören zu Ketten. Demgegenüber stehen 800 Läden mittelgroßer Unternehmen mit jeweils 2 bis 3 Standorten sowie knapp 3.000 Einzelbuchhandlungen. Trotz der dominierenden wirtschaftlichen Rolle wollen gerade die Betreiber der kleinen Buchhandlungen von Bestsellern oft nicht allzu viel wissen.
Es gibt im unabhängigen Buchhandel auch die dezidiert andere Position. Leute, die sagen, ich möchte hier mit Individualität überzeugen und reproduziere gerade nicht das Bestsellerwesen, sondern mache hier meine eigene, kuratierte, von mir selbst empfohlene Auswahl.
Thorsten Kasimir, Chefredakteur der Fachzeitschrift Börsenblatt. Sie wird herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Der zweite Punkt, der ist mir sehr wichtig. Wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, nur das große Bestsellergeschäft abzubilden, ist kein Dienst an der Vielfalt des Buchhandels. Und wir haben deswegen Independent-Bestsellerlisten mit Media Control zusammengebaut und publizieren die auch regelmäßig. Das sind also Bestsellerlisten von Büchern aus Verlagen, sagen wir mal, unterhalb dieser großen Umsatzklassen, wo dann nicht ein Mattes und Seitz oder ein Kein und Aber oder ein Verbrecherverlag konkurrieren muss mit Rowohlt und S. Fischer und Penguin Random House.
Im Gegensatz zur wöchentlichen Spiegel-Bestsellerliste erscheint die Börsenblatt Independent-Bestsellerliste nur einmal im Monat. Sie listet die meistverkauften Bücher aus dem Bereich Belletristik unabhängiger Verlage auf. Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen, deren Vorjahresumsatz unter 10 Millionen Euro lag. Für Thorsten Kasimir soll die Independent-Bestsellerliste vor allem dazu beitragen, die kulturelle Büchervielfalt zu erhalten. Doch braucht es dafür eine eigene Verkaufshitparade? Was wäre, wenn es irgendwann überhaupt keine Bestsellerlisten mehr gäbe?
Das würde bedeuten, weil Bestsellergeschäft einen zunehmenden Anteil am Gesamtabsatz und Gesamtumsatz des Buchmarktes ausmacht, dass diese beiden Kategorien, also Buchabsatz und Buchumsatz, leiden würden. Und zwar massiv. Also ein deutscher Buchmarkt ohne Bestsellerlisten wäre ein deutlich kleinerer Buchmarkt. Und deswegen ist das keine Option.
Auch Nicole Schindler vom Verlag Eugen Ulmer hofft, zumindest ab und an mit einem ihrer Ratgeber auf der Bestsellerliste zu landen. Doch das allein treibt die Marketingfrau nicht an. Sie bricht auch eine Lanze für solche Titel, die es nie in die Charts geschafft haben. Oder es niemals dorthin schaffen werden.
Für Ratgeberverlage sind Bestseller natürlich wirklich schön und freudig und man genießt es, auf diesen Listen zu stehen. Schade ist natürlich, dass die Themen rechts und links oft vergessen werden, weil auch hier gibt es natürlich spannende Themen, die keinen Aufkleber haben und die werden oft übersehen. Und das würde ich einfach gerne nochmal auf den Weg mitgeben, dass Menschen sich nicht nur nach Bestsellern orientieren, sondern auch wirklich rechts und links schauen, was der Verlag noch so Schönes in der Tasche hat.
Nichts für Schöngeister. Die geheime Welt der Bestsellerlisten. Ein Feature von Christian Blees. Es sprachen Lisa Hirtdiener und Olaf Ölstrom. Technik Hermann Leppich. Regie Friederike Wicker. Redaktion Martin Meyer.